Ja, ich möchte auch nochmal alle herzlich willkommen heißen, heute in der FEG Fulda. Und ich habe heute als Thema den Psalm 23 mitgebracht, beziehungsweise die Überschrift „Der Herr ist mein Hirte". Und ich habe daneben mal so den Untertitel drunter geschrieben: „Von der Freiheit, ein Schaf zu sein aus der Sicht eines Hirten. Aber nicht als Hirten, der jetzt über seine Schafe spricht, sondern ein Hirte, nämlich der König David, der selber Hirte war, der aber selbst auch gleichzeitig ein Schaf ist, nämlich ein Schaf seines Gottes." Und von diesem Hirten werden wir heute einiges hören. Wir wollen es in vier Punkten betrachten. Zunächst einmal, warum Schafe überhaupt einen Hirten brauchen. Und dann gehen wir auch direkt zum nächsten Punkt, dass Gott unser Hirte ist oder auch Jesus Christus auch selber sagt: „Ich bin der gute Hirte." Dann geht es nochmal um die Grundeinstellung, die wir im Psalm 23 sehr schön sehen, und dass Gott oder dass Jesus auch Hirten beruft hier auf der Erde. Auch hier gibt es ja auch Menschen, die eine sogenannte Hirtenfunktion in der Gemeinde haben. Und das ist auch, denke ich, ein aktuelles Thema bei uns, denn wir suchen gerade zwei neue Hirten in unserer Gemeindeleitung. Ja, ich möchte den Psalm lesen, den Psalm 23. Und ich lese diesen Psalm aus der Elberfelder Übersetzung. Wer eine eigene Bibel dabei hat, kann das gerne mitlesen. Ich habe hier noch eine Rückkopplung. Kriegen wir die raus? Ja, angezeigt habe ich hier den Luthertext aus der Lutherbibel 1984. Wer keine eigene Bibel dabei hat, kann es dann dort mitlesen. Und ich habe auch wieder bewusst zwei verschiedene Versionen übersetzt. Manchmal ist die Lutherbibel die geläufigere und es ist manchmal interessant zu vergleichen, wie manche Ausdrücke unterschiedlich formuliert werden. Psalm 23, ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Hier wird es übersetzt bei Luther mit „immer da". Und wir merken, es gibt verschiedene Formulierungen. Elberfelder schreibt von stillen Wassern, Luther übersetzte frische Wasser, und da kommen wir auch noch drauf, woran das liegt. David, habe ich gesagt, war ein Hirte. Gott hatte einen neuen König für Israel berufen, indem Samuel, der Prophet, ihn salbte, während noch Saul König über Israel war. Und er wählte sich einen Mann nach seinem Herzen. Der David, der hatte ein Herz für Gott, dessen Herz brannte für Gott. Und offensichtlich war es ihm auch wichtig, dass dieser König gut vorbereitet war für seine Aufgabe. Und diese Vorbereitung war bei David der Hirtendienst. Er war Hirte, er war Schäfer. Er hütete die Schafe seines Vaters, noch nicht einmal seine eigenen Schafe. Und genau diesen Menschen beruft Gott als König über Israel, als Hirte über Israel. Was war denn die Aufgabe eines Hirten? Der König David, bevor er Hirte war, er musste die Schafe zu Weide führen, Weideland suchen. Wo können die Schafe grasen? Er musste sie zu Wasser führen. Wo können die Schafe trinken? In Israel war das nicht so einfach wie hier, da ist nicht an jeder Ecke ein Bach, sondern da muss man schon suchen, wo die Schafe auch dran können, wo das Wasser auch ruhig ist, dass sie trinken können. Er musste wilde Tiere abwehren, da kommen wir später noch drauf. Er musste die eigenen Tiere zusammenhalten, dass nicht da eine Herde rumläuft, da eine Herde und sich vermischen mit fremden Tieren. Die eigene Herde zusammenhalten, das war eine wichtige Funktion. Er musste die Schafe verarzten, wenn ein Schaf sich verletzt hatte, wenn es Parasiten hatte, vielleicht auch eine Verdauungsstörung, da muss der Schäfer eingreifen. Wichtig war auch das Scheren der Schafe, aber deswegen hatte man ja die Schafe, das war der Hauptertrag in damaliger Zeit, die Wolle, das war so der Hauptverdienst eines Schafhirten. Und daneben gab es auch noch Milch, wurde auch genutzt von den Schafen, nicht so stark wie von den Ziegen, aber auch. Und das Fleisch musste auch verarbeitet werden. Das war die Aufgabe eines Hirten. Also alles, was mit den Schafen zu tun hat. Wenn wir das nächste Bild uns anschauen, dann wird uns deutlich, dass die Hauptaufgabe ist, eines Hirten in Israel erstmal Grünes zu finden. Bei uns ist es so, wenn ich den Psalm lese, denke ich als Schäfer, das würde ich niemals machen. Er lagert seine Schafe auf grüner Aue. Ich gehe mit meinen Schafen nicht auf Auwiesen. Die sind zu nass. Da ist die Gefahr, dass sie Klauen, ja, Probleme kriegen, zu hoch. Aber in Israel findet man nur in einer Aue Grünes. Da findet man auf den Bergen bisweilen überhaupt kein Futter. Das heißt, der Schäfer muss oft mehrere Kilometer laufen, bis er Grünes findet. Das ist eine wichtige Aufgabe. Auf dem nächsten Bild sehen wir, das jetzt nicht direkt im Orient, aber auch weit östlich von hier, eine Schafherde an stillen Wassern. In Israel war es oft gebirgig und entweder hatte man kein Wasser oder aber es gab Sturzbäche, da kann aber ein Schaf nicht trinken. Man musste stille Wasser suchen, wo ein flaches Ufer ist, wo die Schafe auch trinken können. Ja, auf Pfaden der Gerechtigkeit leiten. Ich habe jetzt ein Bild von mir drauf als nächstes. Wenn ich mit meinen Schafen unterwegs bin, muss ich darauf achten, dass ich auf meinen Flächen bleibe. Ich darf nicht einfach auf dem Acker vom Nachbarn gehen, der wird sich sonst bedanken. Und das gab es damals auch in Israel, es gab Hüterechte. Man durfte nicht überall hingehen. Man musste schon aufpassen, wo die Schafe langgehen. Und Schafe haben eine Eigenschaft, die ist uns Menschen sehr, sehr ähnlich. Schafe sind Gewohnheitstiere. Die gehen gerne immer die gleichen Wege. Und auf dem nächsten Bild sehen wir, wie ich gerade vom Haus zu einer Weide laufe, erstmal auf der Straße entlang. Und es gibt Wege, die laufe ich oft. Und wenn ich manchmal einen anderen Weg laufe, kann es sein, ich biege rechts ab und die Herde läuft links. Auf einmal Verwirrung, was ist jetzt los? Oh, da läuft der Hirte. Dann dreht sich die ganze Herde um und lässt sich korrigieren. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auf dem nächsten Bild haben wir eine schöne Bergwiese, wo Schafe drauf grasen. Aber in diesen Bergwiesen hat man oft enge Täler. Und in diesen engen Tälern, wenn man mit einer Riesenherde unterwegs ist, kann eine Herde schon mal die Orientierung verlieren. Denn laufe ich jetzt dem Schaf nach oder dem, wo ist eigentlich der Hirte? Den sieht man nicht. Manchmal ist es neblig, es geht kreuz und quer um Felsen rum. Die Schafe wissen nicht unbedingt, wo es lang geht. Und wenn man das im Hinterkopf hat, versteht man auch den Vers, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Früher haben Hirten oft auf den Stein immer wieder mal geschlagen. Da wollte man sich nicht die Kehle ausrufen, das kann man auch nicht den ganzen Tag, aber immer klack, klack und die Schafe wissen, da geht's lang. So orientiert man sich in gebirgigen Regionen. Ein passendes Bild hatte ich jetzt auf der Schnelle nicht. Ja, das waren die Hauptaufgaben eines Hirten, wie sie im Psalm beschrieben sind. Und der König David erzählt aber noch mehr. Er hatte wilde Tiere abgewehrt. Hier ist auch von angesichts meiner Feinde die Rede. Ich habe ein Bild aus Namibia. Da sind 86 Ziegen von Löwen gerissen worden. Damit war König David auch konfrontiert. Es kamen Löwen und er erzählt, dass er den Löwen schon mal ein Lamm abgerissen hat. Und wenn man das nächste Bild sieht, wenn so eine große Katze vor einem steht, ich weiß nicht, wer von uns da jetzt hingehen würde und würde dem ein Lamm abnehmen. Der David, der war so eingestellt. Das war seine Aufgabe und die hat er erfüllt. Der ging auf den Löwen zu und das nächste Bild, wir brauchen gar nicht nach Afrika zu gehen. Wir hatten in Bayern den Bär Bruno, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, vor 12 Jahren ging es dann um die Diskussion, ist es ein Problembär oder nicht. Auf jeden Fall hatte der auch mal ein Schaf gebissen, das ein oder andere. Und auf dem nächsten Bild sehen wir so einen Bären. König David berichtete, oder noch bevor er König war, berichtete der junge David, dass er als Hirte auch mit Bären gekämpft hat. Als er gegen Goliath antreten sollte, sagt er, der Gott, der mich vor dem Rachen des Löwen gerettet hat und aus den Klauen des Bären, der wird mich auch vor Goliath retten. Ich sage es mal sinngemäß. Das waren Aufgaben eines Hirten im Orient. Also ich möchte sagen, meine Aufgabe als Schäfer ist eine andere. Die sieht nicht ganz so aus. Aber wir kommen zurück zu unserem Psalm. Der Herr ist mein Hirte, sagt David. David erinnert sich an alles das, was er als Hirte erlebt hat. Wie er die Schafe zur Weide geführt hat, wie er sie getränkt hat, wie er sie verarztet hat, wie er vor den Feinden, vor den wilden Tieren seine Herde gefüttert hat. All das war in seinem Hinterkopf. Und es überkommt ihn in einem Moment, wo er diesen Psalm schreibt, und ihm wird ganz klar, er sagt, Gott ist genau so mein Hirte, wie ich Hirte über die Schafe meines Vaters war. Genauso ist Gott auch mein Hirte. Und ich möchte auf den ersten Punkt eingehen. Warum brauchen Schafe denn auch Hirten? Ich habe öfter gelesen in so christlichen Traktaten, das Schaf ist ein besonders wehrloses Tier, wehrloser als alle anderen Tiere und so weiter. Und da hat es mir immer so widerstrebt. Ich bin ja auch Biologe und da habe ich gedacht, das stimmt eigentlich nicht. Es stimmt nicht. Ein Schaf ist nicht wehrloser als ein Stallhase. Also ein Schaf kann sich durchaus wehren. Und Schafe sind auch nicht dümmer als andere Tiere. Also ich kann dem nicht überall zustimmen. Ich habe ja auch selber Schafe. Warum brauchen Schafe einen Hirten? Schafe haben gewisse Eigenschaften, die ihnen das Überleben in der Region, wo sie sind, oft nicht ermöglichen. Schafe sind auf ein anderes Umfeld eigentlich eingestellt. Schafe wohnen woanders. Wir hatten jetzt neulich den Fall in Lüneburg, da gibt es Muffelwild, das sind auch Schafe, Wildschafe. Und diese Herde ist ja mittlerweile ausgestorben. Das ist eine wilde Population. Warum? Die Wölfe haben sich ausgebreitet. Und das Muffelwild hat eine Art zu flüchten, die in der Region, nämlich in der Lüneburger Heide, nicht hilft. Die kommen aus steinigen Regionen und da hopsen die von einem Fels zum anderen, drehen sich um und gucken, wo der Feind ist und hüpfen dann weiter. Aber dieses Weiterrennen, stehenbleiben und gucken, das wurde ihnen zur Falle. Das heißt, sie sind für ein anderes Umfeld geschaffen als dort, wo sie leben. Und deswegen können sie sich auch nicht so gut gegen die Feinde in der Umwelt, wo sie leben, verteidigen. Schafe brauchen einen Hirten. Wir haben gelesen, der sie zur Weide führt. Die Schafe in Israel, wenn die immer die gleichen Wege gehen, dann ist die Weide irgendwann abgegrast. Da muss eine Wanderung über mehrere Kilometer ganz gezielt zur nächsten Weide gehen oder zur nächsten Quelle auch. In Israel gab es immer wieder Streit um Brunnen, da mussten Brunnen gegraben werden. Die mussten mit Wasser versorgt werden, ohne wären sie sonst verdurstet. Der Schutz vor wilden Tieren, ganz wichtig damals. Heute wäre er auch wieder wichtig. Heute gibt es Wölfe in Deutschland, wir müssen die Schafe anders schützen, auch eine große Diskussion bei uns. Schafe brauchen Schutz. Und die Schafe, die wir hier haben, befinden sich nicht auf neutralem Boden. Die gehören jemandem. Und die Herde soll auch zusammengehalten bleiben. Ja, Schafe brauchen einen Hirten. Und der Sprung ist ganz klar, der Gedankensprung, der jetzt kommt. Und wir haben auch einen Hirten. Auch wir Menschen brauchen einen Hirten. In der Bibel wird jeder Mensch mit einem Schaf verglichen, nicht nur die Christen, sondern alle Menschen. Aber es wird von vielen Menschen gesagt, dass sie Schafe sind ohne einen Hirten. In Jesaja 53, da schreibt Jesaja, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns, jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn, nämlich den Hirten, nämlich Jesus, treffen unser aller Schuld. Wir alle sind wie Schafe. Die Frage ist, haben wir einen Hirten? Auch wir brauchen einen Hirten. Und hier habe ich als ersten Punkt aufgeführt, einen Hirten, der sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir stehen nicht auf neutralem Boden, sondern der Boden gehört jemandem. Und die Welt, da heißt es, der Fürst dieser Welt ist der Satan. Das sagt die Bibel. Und wir Christen, wir haben unser Leben Jesus übergeben. Wir gehören ihm. Und dafür hat er sein Leben für uns gelassen. Auch wir waren verirrt Und auch wir brauchten jemanden, der uns führt, der uns ans Ziel bringt, der uns an einen Ort bringt, wo es wieder Nahrung gibt, wo es Wasser gibt. Und alles das ist Jesus für uns geworden. Im Psalm 107 wird das einmal deutlich beschrieben, auch wenn da nicht von Schafen die Rede ist. Sie irrten in der Wüste und auf ödem Weg. Sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Und ich denke, das gibt es oft, dass Menschen hungrig, durstig sind in der Seele. Die Seele verschmachtet. Sie haben vielleicht Erfolg im Leben, aber die Seele bleibt leer. Sie suchen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen errettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Pfad, so dass sie zu einem bewohnten Ort gelangen. Also auch hier wird bildhaft beschrieben, wie Menschen Erlösung bei Gott finden, wie man vorher verirrt, wie man so durch das Leben irrt und dann auf einmal einen Anker für die Seele findet, eine Heimat für die Seele. Und das ist Jesus auch uns geworden. Er ist unser guter Hirte geworden. Er lenkt uns, er leitet uns auch auf rechten Weg. Und auch das schreibt David immer wieder in seinem Psalm. Er führt uns auf Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Er gibt uns Orientierung. Da habe ich noch mal aus Johannes 10, Moment, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein Kennzeichen aller Menschen, die Jesus nachfolgen. Und das ist tatsächlich auch bei Schafen so. Schafe erkennen sich an zwei Merkmalen, am Geruch und an der Stimme. Und beim Hirten ist es genauso. Schafe orientieren sich an der Stimme. Es ist mir durchaus schon passiert, wenn wir zu den Schafen gelaufen sind, durch den Wald, und noch bevor ich auf der Weide war, ich habe irgendwas gesprochen, die Schafe haben es gehört und sie blögen. Ein anderer spricht was und sie reagieren gar nicht. Die orientieren sich, die erkennen das. Die wissen, wer ruft. Und auch wir Menschen, die wir Jesus nachfolgen, wir sollen erkennen, ob unser Hirte spricht oder ob eine fremde Stimme spricht. Und Jesus sagt das hier in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Auch er führt uns auf rechter Weide. Er spricht auch von Lebensworten in Johannes 6. Wir werden auch im Abendmahl bekunden, dass er uns, ja, dass er seinen Leib für uns gebrochen hat. Dass er das Brot ist, bildlich gesprochen, das wir in uns aufnehmen. Er führt uns nicht nur auf Weide, er gibt uns sich selbst zur Speise. Wir leben von ihm. Wir leben im Glauben an ihn. Unser geistliches Leben ist basiert auf ihm. Er gibt uns lebendiges Wasser. Wasser des Lebens, so reichlich, sagt er einmal, dass aus unserem Leib sogar Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Und das hat Jesus in Bezug auf den Heiligen Geist gesagt. Er gibt uns diesen Heiligen Geist in uns, dieses Leben aus Gott, das nicht nur für uns ist, das nicht nur uns aufbaut, sondern das von uns zu den Menschen um uns herum ausströmt. Genau so versorgt er uns. Und auch er hält uns zusammen, wie ein Hirte die Schafe. Er sagt hier auch wieder in Johannes 10, wo Jesus sich als der gute Hirte vorstellt, da sagt er damals zu den Israeliten, die sich nicht vorstellen konnten, dass Gott andere Schafe hat als Israeliten. Da sagte Jesus, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, also nicht aus Israel. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Auch Jesus hält seine Schafe zusammen. Und dieser Zusammenhalt der Herde, das kann man auch beobachten. Jedes Schaf hat normalerweise einen Herdentrieb. Es gibt einige Schafe, da ist es weggezüchtet, aber die meisten Schafe haben noch diesen Herdentrieb. Wenn ein Schaf in die Richtung läuft, läuft es entweder zurück zur Herde oder die Herde läuft dem Schaf nach. Aber die bleiben zusammen. Und Jesus wollte das auch, dass wir eine Herde sind. Und deswegen gibt er uns auch ein neues Gebot, was uns zusammenhalten soll. In Johannes 13 nennt er die Liebe als das, was die Herde zusammenhält. Er sagt zu uns, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist, ich möchte mal sagen, der Herdentrieb eines Christen. Das ist die Liebe, ausgegossen durch den Heiligen Geist, heißt es an anderer Stelle. Das ist das, was uns Christen zusammenhalten soll. Also jetzt nicht nur innerhalb der FEG, sondern wirklich alle Christen, die Jesus nachfolgen, die sind verbunden durch diese Liebe. Ja, er hält uns zusammen. Er ist unser Hirte. Und ich gehe jetzt nochmal zu dem Psalm, auf den Psalm ein, und zwar in dem nächsten Punkt. Die Grundeinstellung ist entscheidend. Mir ist aufgefallen, als ich den Psalm 23 gelesen hatte, dass der wie einen Zeitungsartikel beginnt. Da kommt so die Grundaussage am Anfang. Und zwar, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Punkt. Damit ist alles gesagt. Es ist nicht so, dass David überlegt, ich habe einen Hirten, jetzt zähle ich mal auf, was ich von dem Hirten habe und dann überlege ich, was noch fehlt. Nee, er fängt direkt damit an, ich habe einen Hirten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das finde ich wunderbar, diese Grundeinstellung, die der David hatte. Es war eine Grundeinstellung der Dankbarkeit. Er war grundsätzlich dankbar, er hat sich entschieden, dankbar zu sein. Und ich denke, das können wir auch. Und dann zählt er alle seine guten Erfahrungen auf, die er mit dem Hirten gemacht hat. Und ich habe mich selbst schon dabei ertappt, aber auch andere Menschen, das hört man immer wieder, die gesagt haben, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und interessant ist, ich hatte mal einen Vortrag von einem Psychologen gehört, der betonte den Satz, wir machen Erfahrungen. Es gibt viele Menschen, die Schweres erlebt haben, aber es gibt Menschen, die in dem Schweren gute Erfahrungen gemacht haben. Und das sehen wir jetzt gleich auch bei dem Psalm, wenn wir den mal Stück für Stück durchgehen. Der David, der hat auch gute Erfahrungen gemacht. Er berichtet nicht von dem, was ihm fehlt, was er sich noch gewünscht hätte, sondern er sagt, nein, ich werde auf grüne Auen geführt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Er bringt mich zu stillen Wassern. Das ist nicht Selbstverständlichkeit. Es gibt Schafe, die verdursten. Er ist dankbar für seinen Hirten. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Manchmal hört man, dass es Leute sagen, oh, das ist alles so schwer und so. Und vielleicht findet mancher auch die Bibel einengend, was mich eigentlich wundert. Aber in Wirklichkeit, der David, der sagt, er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Er führt mich auf Wege, wo ich gar nicht weiß, wo die hingehen. Aber Gott weiß es und das beruhigt mich. Ich bin gerade selber in einer Situation, bei uns steht ein Umbruch an. Im Moment scheint vieles nicht so zu klappen, wie es soll. Das beunruhigt mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir fällt es dann auch schwer zu sagen, aber der ist doch mein Hirte und der führt mich doch jetzt. Der hat doch einen Plan. Ich sehe einen Weg und da dahinter ist eine Ecke und ich sehe nicht, was nach der Kurve kommt. Und das macht mich nervös. Also ich wäre dann so ein Schaf, das würde da zickzack rumrennen und würde durcheinander werden. Aber der David, der war ein Schaf, der sagt, da vorne ist doch mein Hirte. Der geht mit mir um die Ecke und was danach kommt, mein Hirte weiß das, das reicht. Möchte ich lernen. Möchte ich auch lernen von Jesus oder auch von David in dem Fall. Aber eben, dass ich von Jesus alles erwarte in Zukunft. Dass ich ganz gelassen gehen kann, okay, er hat den Weg jetzt. Wir haben zwar einen Plan, aber vielleicht ist Jesu Plan anders und dass ich beruhigt sein kann. Ich habe auch manchmal Schafe, die haben einen anderen Plan. Da laufe ich irgendwo lang und dann denkt irgendein Schaf, es müsste da lang gehen. Ich bin immer froh, wenn die Herde nicht auch davon überzeugt ist, weil dann kommt das Schaf eher wieder zurück. Aber manchmal reißt es noch ein paar mit sich. Aber nee, das ist jetzt nicht mein Plan. Das Schaf hat dann eben einen anderen Plan. Und ich habe auch manchmal andere Pläne, als Gott hat. Und es ist für mich nicht immer leicht, dann zurückzurudern oder zu überlegen, Gott, was hast du jetzt für Pläne? Ich denke, das geht uns allen so. Wirklich zur Ruhe zu kommen, zu hören, wo ist der Hirte, wo will er hin? Für so ein Schaf ist es auch nicht einfach. Es ist ja nicht wie bei mir, dass man mit 20 Schafen rumläuft. In Israel, da liest man ja teilweise 10.000. Wenn da jetzt ein Schaf irgendwo an einem Platz ist, das sieht den Hirten ja gar nicht. Das muss auch erstmal sich orientieren, wo ist überhaupt der Hirte? Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für uns. Mir geht es immer wieder so, dass ich mich orientieren muss. Wo ist jetzt eigentlich der Hirte? Wo geht es jetzt eigentlich gerade lang? Das ist ein Lernprozess. David spricht von den Pfaden der Gerechtigkeit. Dann spricht er von dem Tal des Todesschattens. Es gibt Menschen, die klagen über das, was sie erlebt haben. Und man kann das auch verstehen. Jemand, der Schweres erlebt hat, der muss das irgendwie auch verarbeiten. Und ich bewundere den David. Der David hatte sehr Schweres erlebt. Der war mehrmals, würde man sagen, ein Kind des Todes. Der war auf der Abschussliste bei Saul. Der hatte Kriege geführt, der hatte in der eigenen Familie Intrige erlebt, dem wollten ständig Leute an den Kragen. Und es war ja nicht so, als wenn es auch noch andere Probleme gegeben hätte von außen. Und dann sagt der David, der beschreibt gar nicht das Tal des Todesschattens, er malt es gar nicht aus, sondern er schreibt einfach, selbst wenn ich im Tal des Todesschattens bin, fürchte ich kein Unheil. Und ich möchte sagen, er hat sich am Anfang entschieden, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist meine Blickrichtung. Und die behält er bei. Und das ist bewundernswert. Wenn wir uns entscheiden, dass wir im Vertrauen zu Gott leben, dann brauchen wir nicht rebellieren gegen die Not, die kommt, gegen irgendwas, was an Ungerechtigkeit, was wir erfahren. Das heißt nicht, dass wir immer den Mund halten und zu allem Ja und Amen sagen. Das natürlich nicht. Gerade Christen sind oft diejenigen, die den Mund auftun in der Welt. Aber wir müssen uns nicht fürchten. Wir können sagen, ich bin in der Hand meines Hirten. Ich bin in der Hand Jesu. Und das beruhigt mich. Das macht mich still. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Vielleicht sehe ich dich gerade nicht in dem Tal. Vielleicht spüre ich auch den Hirten gerade nicht. Aber ich weiß, er ist da. Und das beruhigt mich. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Also wenn er das sagt, dann hat er auch den Hirten gerade nicht gesehen. Wenn der Stecken und Stab ihn tröstet, nur weil er das Klack hört, er weiß, der Hirte ist da, ich sehe es nicht. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir im Leben in Situationen sind, wo wir sagen, Gott, jetzt greif du doch schnell ein, jetzt muss was passieren, sonst passiert nichts. Ich spüre nicht, dass Jesus da ist. Ja, vielleicht auch gefühlsbetont ist, dem fällt es dann noch schwerer. Aber es ist sehr unangenehm, man spürt nicht, dass Jesus da ist, man sieht ihn nicht. Und es passiert auch gerade nichts. Und hier sagt der David, ich höre aber dein Stecken und dein Stab. Ich weiß, du bist da. Und zu uns hat Jesus auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er ist da. Wir dürfen wissen, er ist da. Auch wenn wir ihn nicht sehen und spüren im Moment. Das sind oft Phasen, die uns schwerfallen. Ja, und auch in der nächsten Situation hat sich David bewusst entschieden für die Dankbarkeit. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Viele würden jetzt sagen, ja, das sind ja Feinde. Wie soll ich denn jetzt essen? Wie soll ich ruhig bleiben? Das sind doch Feinde. Und beschreiben noch die Feinde. Guck mal, der ist viel stärker als ich. Und der, guck mal, was der für Zähne hat. Und so weiter. Aber der David sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde interessieren ihn gar nicht. Du bist ja bei mir. Und obwohl Feinde da sind, hier überall sind Feinde, sagt er, rund um mich rum, und du deckst mir noch den Tisch vor den Feinden. Du salbst mein Haupt mit Öl. Er wurde zum König gesalbt, obwohl ihm viele nachgestellt sind. Und er wurde auch mit Heiligem Geist gesalbt, obwohl ihm auch einige widersprochen haben. Aber Gott hat sich zu ihm gestellt. Mein Becher fließt über. Gott hat ihm voll eingeschenkt im Angesicht seiner Feinde. Und er schaut nicht auf die Feinde, er schaut nicht auf die bösen Umstände, er schaut in Dankbarkeit auf seinen Hirten. Ich denke, das lohnt sich für uns, dass wir das lernen. Das ist eine wunderbare Sache. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Nur Güte und Gnade. Der David wusste um alles, was er gemacht hat. Er wusste auch um alle Fehler, die er hatte. Er hatte sich auch später, auch als Mann nach dem Herzen Gottes, hatte er sich schwer versündigt. Aber er erlebte immer wieder, dass Gott ihm gnädig war und die Sünde vergeben hatte. Und dieses Bewusstsein darf auch bei uns Christen immer wieder neu lebendig sein. Nur Güte und Gnade, Barmherzigkeit. Nicht wie du mir, so ich dir, so wie es uns ja auch liegt. Sondern obwohl ich das gemacht habe, ist mir Gott gnädig. Das hilft uns auch anderen, barmherzig zu begegnen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer da, übersetzt jetzt Luther. Das heißt, wir haben auch ein Ziel. Ich werde wohnen bei dem Herrn. Ich weiß, meine Heimat ist nicht da, wo die Feinde mir auf den Teller gucken, nicht da, wo die Umstände böse sind, sondern meine Heimat ist da, wo Gott ist. Solange es uns gut geht, brauchen wir da oft nicht so dran zu denken, aber ich kenne das manchmal, dass Leute, die klagen, die Nöte haben, krank sind und so weiter, sagen, ach, ich möchte bald in den Himmel. Und dann geht es Leuten gut und dann ist es ja schön auf der Erde, ist ganz interessant. Aber ich weiß auch von Leuten, die gesagt haben, Mensch, das ist so schön und ich habe noch das vor und das habe ich noch vor. Aber wenn Jesus kommt, ist viel besser. Ich denke, das ist die Einstellung, die wir auch haben dürfen. Dass wir uns auf das freuen, auf das Ende. Das Schönste kommt noch. Wir dürfen Schönes hier auf der Erde noch erleben. Ich denke, wir haben es auch sehr, sehr gut. Viele Christen haben es nicht so gut wie wir. Wir haben es sehr, sehr gut. Aber wir dürfen auch wissen, das Schönste kommt noch für uns Christen. Das ist auch immer ein Fakt. Ja, wir haben einen guten Hirten, der uns rundum versorgt. Jesus ist der Oberhirte, wird auch mal gesagt an anderer Stelle. Und es gibt auch Unterhirten. In Hebräer 13 wird Jesus der Erzhirte genannt. Aber es gibt auch Unterhirten, er beruft auch Hirten. Und im Alten Testament ist viel von diesen Hirten die Rede. Interessanterweise Psalm 23, der Hirtenpsalm, in Jeremia 23 klagt Gott über die Hirten. Das ist auch ein Hirtenvers, Kapitel in der Bibel. Und so gibt es einige, gerade im Alten Testament, einige Bibelstellen, wo Gott darüber klagt, wie Hirten ihre Aufgabe nicht richtig versehen. Und da sehen wir, dass Gott eine andere Vorstellung von Hirtendienst hat als wir. Und damit komme ich zum nächsten Thema. Jesus beruft auch Hirten, Hirten in der Gemeinde. Aber in der Gemeinde ist es nicht so wie in der Welt, dass man, ich sag mal, wie man es auch aus dem Beruf vielleicht kennt, man strebt nach vorne und es ist wie so ein Wettlauf und ja, der Bessere hat eben die Position. Ein Stück weit wird auch immer irgendwo Gewalt ausgeübt, mehr oder weniger, Druck ausgeübt und so weiter. Und die Gemeinde, die ist was völlig anderes, die ist ein völlig anderer Raum. Und da ist erhellend der Vers 25, beziehungsweise Matthäus, muss ich dazu sagen, im Matthäus-Evangelium. Da spricht Jesus mit den Jüngern auch eben über Leitungsfunktion. Denn die Jünger haben sich auch gefragt, wer von uns ist denn eigentlich der Größte? Wer von uns hat die Hauptverantwortung? Wer von uns ist, ich sag mal, der King? Das waren auch so Gedanken, die waren normal menschlich. Bei uns gibt es ja auch so. Man fragt sich eben nach seiner Karriere, ne? Welche Möglichkeiten habe ich? Und da sagt Jesus dann in Matthäus 20, und zwar, jetzt habe ich den Vers aus den Augen verloren, und der ist 25 bis 28, genau. Jesus rief die Jünger herzu und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Wenn wir in die Geschichtsbücher sehen, dann wissen wir, es gab Auspeitschungen, es gab alles Mögliche. Aber wenn wir in die heutige Zeit sehen, und ich höre das immer mehr, wie viel Druck aufgebaut wird, also nicht mehr körperliche Zucht, aber doch Druck, auch das ist Gewalt, wie viel Druck aufgebaut wird. Und da sagt Jesus, unter euch wird es nicht so sein. Das will ich gar nicht, sag ich mal mit anderen Worten. Das geht gar nicht in der Gemeinde, das soll nicht sein. Sondern, wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Also wenn jemand im Ansehen steigen will, sagt er, dann putz erst mal allen die Schuhe und dann sehen wir weiter. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen, also Jesus, ich selbst, also Jesus selbst, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus spricht von sich als Sohn des Menschen. Er bezieht sich auf das Buch Daniel. In Daniel gibt es prophetische Aussagen über den Sohn des Menschen. Das war dieser Herrscher, den Israel erwartet hatte, dieser Messias. Und er schreibt jetzt, dieser leuchtende Messias, diese glänzende Figur, die ihr euch alle als König vorstellt, ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Das haben sie eigentlich sich so vorgestellt. Sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das kennen wir, weil wir das Neue Testament kennen. Wir wissen, Jesus hat sein Leben für uns als Lösegeld gegeben. Hirtendienst ist also in der Gemeinde etwas völlig anderes, als eine Führungsposition außerhalb der Gemeinde, möchte ich mal so sagen. Es gibt Überschneidungen, es gibt natürlich auch da, teilweise Fähigkeiten, die auch da sein sollten. Aber eben gerade dieser Aspekt, man ist doch versucht, wenn man irgendetwas durchdrücken will, dass man Druck aufbaut. Und genau das soll Führung in der Gemeinde nicht sein. Der Hirte darf keinen Druck ausüben. Und da Julia hat das miterlebt, da war neulich mal ein Beispiel, da zeitlich knapp, es gab Stress, wir waren beide auch gestresst von der Firma. Ich wollte meine Bockherde wegtreiben. Und in dem Fall habe ich das gemacht, was ein guter Hirte nicht macht. Ich habe einen Plan gehabt und den wollte ich durchdrücken. Ich habe mir aber nicht die Böcke erst angeguckt, die waren nämlich gerade hungrig. Die wollten erst mal fressen. Aber ich hatte hier auf die Uhr geguckt, die mussten jetzt weg. Die liefen nicht gut hinterher. Obwohl ich es weiß, ich fing an, die zu treiben. Ich musste das beschleunigen. Schafe kann man nicht treiben. Das Ende vom Lied war, dass ich gesagt habe, okay, fertig, Schluss für heute. Die Böcke sind irgendwo draußen, geht nicht anders, es wird dunkel, ich weiß nicht, wo sie hingehen, ich kann sie nicht treiben. Es ging nichts. Draußen gelassen, am nächsten Tag früh morgens raus, vor der Arbeit, und dann wieder angelockt und dann sind sie mir nachgelaufen. Fand ich auch interessant, die kommen immer wieder nach, obwohl man Fehler macht. In der Gemeinde geht es auch nicht. Druck aufbauen funktioniert nicht. Wird aber leider immer wieder gemacht, ist menschliches Versagen. Und ich denke, da sind wir alle mehr oder weniger auch nicht frei davon. Aber wir sollten uns das wirklich auf die Seele schreiben lassen, dass Führung in der Gemeinde etwas ganz, ganz anderes ist. Er spricht vom Hirtendienst. In Epheser 4, Vers 11 sagt er, dass die einen als Evangelisten gegeben sind, als Propheten, als Apostel, andere als Hirten und Lehrer. Also genau dieses Hirtenamt wird auch für die Gemeinde vorgesehen. Und als der Apostel Paulus sich verabschiedet von der Gemeinde in Ephesus, das lesen wir in der Apostelgeschichte, und zwar im 20. Kapitel, da trifft er sich noch mit den Ältesten vor Ephesus auf einer Insel. Da kommen dann die Ältesten dazu und sie verabschieden sich sehr, sehr herzlich voneinander. Und da gibt ihnen der Apostel Paulus nochmal so einen Rat mit. Und er spricht auch hier wieder im Bild von dem Hirten und den Schafen. Habt Acht auf euch selbst, das ist das Erste, als Hirte in der Gemeinde. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und dann schreibt er, ich weiß, dass Gefahren kommen, dass reisende Wölfe kommen, teilweise aus eurer eigenen Mitte, so schreibt er, da kamen tatsächlich später auch Probleme aus der Gemeinde selber raus. Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, das gibt er den neuen Hirten mit. Und wir suchen gerade in der Gemeinde nach zwei neuen Ältesten, einer, der quasi die vakante Stelle übernimmt und einer, der unser ohnehin schon, unterbesetzte Gemeindeleitung noch verstärkt. Also wir suchen zwei Leute aus der Gemeinde und ich möchte einfach mal so hier in den Raum werfen, wenn für dich die Ältestenfrage oder der Dienst in Frage kommt, möchte ich einfach mit ans Herz legen, habe ich ein Herz für die Schafe? Es gibt unter uns Schäfern einen Spruch, wer keine Schafe mag, der soll auch keine Schafe halten. Da ist was dran, weil Schäferei ist sowas, spätestens im November, wenn das Wetter nicht schön ist und wenn viele Arbeiten anfallen, da gibt es viele, die, da kann man verzweifeln. Wenn man keine Schafe mag, wird man das nicht durchhalten, dann sind die Schafe auch schnell wieder weg. Und ich denke, in der Gemeinde ist es genauso. Liebst du die Herde, dann ist es, denke ich, eine positive Antwort. Und wenn nicht, dann darf man sich eben einfach da auch nochmal prüfen, ob dieser Dienst etwas für einen ist oder nicht. Ich möchte schließen damit und möchte es selbst lernen und wünsche mir, dass wir alle das lernen, dass wir einen guten Hirten haben und dass uns wirklich nichts mangelt, wenn wir uns völlig und ganz diesem Hirten anvertrauen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, du bist unser guter Hirte und ich stelle immer wieder fest, dass ich durch mein Verhalten das in Frage stelle. obwohl ich es glaube. Ich bin davon überzeugt, ich bin auch im Kopf davon überzeugt. Aber im Handeln gibt es immer wieder Momente, wo ich doch daran zu knabbern habe. Und das möchte ich dich bitten, dass du uns allen hilfst, dass wir es lernen, dieses Vertrauen zu dir. Wir haben einen guten Hirten. Und es macht viel aus, wenn wir diese andere Sichtweise haben, die du uns hier vorstellst, die der David hatte. Diese Grundhaltung der Dankbarkeit, die möchte ich lernen. Und die erbitte ich mir, auch für die Gemeinde hier und auch für alle, die hier sind, die dir nachfolgen, dass du uns hilfst, diese Grunddankbarkeit zu lernen. Danke. Danke auch, dass wir wirklich allen Grund zum Danken haben. Es gibt viel Grund zum Danken. Und auch dafür danke ich dir. Amen. Ja, danke.